Hattest du schon mal einen Patienten mit Burnout? Also einen an sich sehr sportlichen Patienten, einen Mensch, der sehr extrovertiert war, der sich sozial engagiert hat, der eigentlich so der Lebepunkt für viele Menschen in seiner Umgebung war und dann plötzlich, boom, Burnout und Depression. Genau über so einen Fall sprechen wir heute. Um spezifisch zu sein, hat sich die Patientin, über die wir heute sprechen, 2023 selbstständig gemacht. Sie hat die Entscheidung getroffen, für sich selbst zu arbeiten, hat Freunde, Familie und eben auch sich selbst vernachlässigt und ist dadurch in ein massives Burnout und letztendlich auch in einen depressiven Zustand geraten. Die Patientin fühlte sich zunehmend schlechter, klagte über Antriebslosigkeit, emotionale Abgestumpftheit, klagte über Nebel im Kopf und klagte darüber, dass sie keinen Bezug mehr zu ihren Nächsten und zu ihrer Familie hatte. Das Ganze piekte dann in Panikattacken und sie entwickelte eine Angst, die es ihr schwierig machte, ihr eigenes Büro zu betreten. Die Diagnose des Psychotherapeuten lautete Burnout und passend dazu wurden natürlich Antidepressiva verschrieben. Noch am Tag der Diagnose erlitt sie einen sehr schweren Autounfall. Seitdem galt sie als sehr labil und stark frustriert. Im Februar 2024 traf sie Gott sei Dank auf eine unserer Therapeutinnen, Inna Mehling. Inna konnte ihr, um ein wenig den Druck rauszunehmen, komplett aus ihrer Situation raushelfen. Wie sie das Ganze getan hat und was Inna dabei getan hat und wie schnell das letztendlich funktioniert hat, das klären wir in der heutigen Podcast-Folge auf. Das ist eine von 8 Podcast-Folgen, in denen wir anhand von erfolgreichen Case-Studies unserer Therapeuten erklären, wie das Healing Humans Therapiesystem funktioniert. Passend zu jeder Folge findest du unten in den Shownotes ein Workbook. Du kannst dir dieses Workbook ausdrucken oder auf dein Tablet laden und es gleichzeitig, währenddessen wir dir erklären, was Inna getan hat, ausfüllen. Solltest du alle 8 Folgen gesehen haben und alle 8 Workbooks bearbeitet haben, hast du am Ende quasi ein Healing Humans Lehrheft. Außerdem veröffentlichen wir am 15.01.2025 unser erstes Buch Leidfrei Leben. Die ersten 100 Anmeldungen, auch hier wieder unten in den Shownotes, bekommen dieses Buch geschenkt. Bevor wir uns jetzt anschauen, was die Inna getan hat und wie schnell das Ganze funktioniert hat, wird uns der gute Moritz über die aktuelle Studienlage zum Thema Burnout in Deutschland aufklären.
Und Innas Patientin ist damit nicht die einzige, denn wenn wir uns die aktuellen Zahlen in Deutschland einmal anschauen, in den Jahren 2012 bis 2022, dann haben wir hier nach BKK Gesundheitsbericht einen Anstieg an Burnout von 36%. Und man erkennt deutlich, dass gerade im Anschluss an die Corona-Pandemie die Anzahl derer, die Burnout hatten oder psychische Belastung, psychische Störung, deutlich gestiegen ist. Mhm. Die AOK hat das Ganze mal hochgerechnet, wie viel das eigentlich dann wäre und kam darauf, dass 180.000 Menschen alleine in 2020 mit der Diagnose Burnout diagnostiziert waren und dadurch 4,5 Millionen Fehltage entstanden auf der Arbeit.
Wow.
Also es ist ein riesiges Problem, was auch immer größer wird. Man könnte natürlich darüber philosophieren, warum, aber die Stressbelastung wird immer höher und auch eben die Prävalenz an Burnout. Dabei übrigens Frauen deutlich häufiger erkrankt als Männer und Frauen brauchen auch länger, um dort wieder herauszukommen, also sind länger krankgeschrieben als Männer im Durchschnitt.
Das passt ja auch sehr gut zu den Autoimmunkrankheiten, zu den degenerativen Krankheiten, dass unsere Frauen mehr betroffen sind. Mhm. Gleichzeitig dazu findest du als Zuschauer wundervoll, ich glaube, 2 Videos in unserer School-Community. Mhm. Passend dazu haben wir nämlich Videos aufgenommen, warum wir der Meinung sind, dass insbesondere Frauen in unserer Gesellschaft immer mehr krank werden, häufiger krank werden. Ja. Und gleichzeitig haben wir ja das komplette Thema weibliche Integration in den Arbeitsmarkt, Emanzipation, Führungskräfte, wir haben die Frauenquote. Ein Schelm, wer da Falsches denkt.
Ja, definitiv. Man muss auch sich mal anschauen, ob Frauen dann die gleiche Stresstoleranz hormonell bedingt haben wie Männer. Da könnte man mal drüber philosophieren. Aber meiner Meinung nach auch da einen riesen Einfluss drauf, neben weiblicher und männlicher Energie, so wie du es gerade erklärt hast. Die Frage ist ja auch, wie diagnostiziert man so einen Burnout eigentlich? Und es gibt jetzt keine klassischen Blutwerte, also nicht dieses Blutbild, dann weißt du, das hast du, sondern es wird über Fragebögen gemacht und da gibt es viele verschiedene. Also es gibt ein Maslow Burnout Inventory, der wird am häufigsten verwendet, genauso wie der Copenhagen Burnout Inventory. Und es gibt aber am Ende 3 Dinge, die entscheidend sind dafür, dass es diagnostiziert sind. Also 3 Symptome sozusagen. Mhm. Das eine ist das emotionale Ausbrennen. Also Antriebslosigkeit, dann wirklich das, was man sich vielleicht auch bei Burnout denkt. Erstmal den eigenen Antrieb nicht mehr zu haben, sich müde zu fühlen, erschöpft, nicht mehr so richtig in die Gänge zu kommen. Das wird über diese Fragebögen bestimmt. Dann kommt es zu Zynismus und Depersonalisation. Das ist auch ganz interessant, gerade bei uns im Rahmen vom Traumaprotokoll oder Traumabearbeitung, ja, dass tatsächlich festgestellt wird, dass die Leute dazu tendieren, sich zu depersonalisieren, also sich selbst und die Umwelt gar nicht mehr so richtig wahrzunehmen und einschätzen zu können. Und es kommt auch dazu, dass die Betroffenen ihre eigene Leistung schlechter einschätzen. Also sie denken, dass sie weniger leisten, obwohl sie eventuell sogar noch die gleiche Leistung bringen auf der Arbeit. Und diese drei Dinge werden dann miteinander kombiniert. Die kann man jetzt hier auch in der Studie, also die sind entscheidend. Dann gibt es verschiedene Theorien dafür, was dann schlussendlich zum Burnout führt. Aber die drei Sachen müssen gegeben sein, werden in den Fragebögen festgestellt und so wird das Ganze diagnostiziert.
Interessant.
Ja.
Das heißt, wir haben auch hier wieder, ähnlich wie bei den degenerativen Krankheiten, gar keine festen Werte, an die wir uns entlanghangeln, sondern es ist Interpretation.
Ja.
Und gibt es auch hier wieder einen Depressionsexperten?
Es gibt keine Depressionsexperten, aber es gibt natürlich dann Psychologen. Und die Hauptbehandlungsweise ist es dann auch, ins Coaching zu gehen, beziehungsweise in die Stressbewältigung. Mhm. Also auch viel in Richtung Verhaltenstherapie, beziehungsweise Entspannungsmethoden. Dazu später noch etwas mehr. Kann jetzt vielleicht schon mal vorgreifen, dass es da schwierig ist, dran zu bleiben für die Betroffenen.
Ja.
Also das Ganze dann auch wirklich langfristig umzusetzen. Und es ist auch so, und darum ist es manchmal ein bisschen schwierig, dass Burnout gar nicht als Krankheit gekennzeichnet ist, sondern, ich kann es mal vorlesen, ja, Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten der Lebensführung oder Lebensbewältigung. So ist Burnout diagnostiziert. Das heißt, es ist gar nicht als richtige Krankheit dargestellt im Vergleich zur Depression. Aber das erfahren wir dann auch in dem Fall jetzt von der Inna, dass beides parallel meistens da ist. Also sowohl Depression als auch Burnout. Darum die Diagnose auch meistens schwierig.
Okay, verstehe. Das heißt, wir haben auch hier wieder so eine stark interpretationslastige Volkskrankheit.
Definitiv.
Ist sehr stark angestiegen seit der Corona-Politik, ja, seit den Corona-Maßnahmen. Mhm. Und das eine ist eine Krankheit, das andere ist keine.
Exakt.
Okay,
gut. Also wird so definiert, auch wenn keiner so richtig weiß, wo der Übergang ist.
Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, ne? Wo ist der Übergang, wie definieren wir den Übergang? Ist ja wieder starke Interpretationsarbeit.
Ja.
Okay, wunderbar. Also in Anführungsstrichen wunderbar. Dann schauen wir uns mal an, was die Inna getan hat. So grundsätzlich muss man sich vorstellen, dass die Inna gar nicht aus dem Fach war. Mhm. Ne? Weil, also die Inna hat die Ausbildung bei uns zum Healing Humans Mindset Coach gemacht. Einfach aufgrund dessen, dass sie als Personal Trainerin gemerkt hat, dass die Ansprüche bei ihr im Studio mehr werden, dass sie grundsätzlich mit der Herangehensweise Fitness aufzubauen oder die Menschen einfach nur von biomechanischen Schmerzen zu befreien, dass das nicht mehr das Gefragteste ist. Also auch bei ihrem Fitnessstudio hat sich der Markt geändert, der Bedarf hat sich geändert und sie hat dann letztendlich die Entscheidung getroffen, bei uns eine weitere Ausbildung zu machen. Und ja, jetzt gibt es ja laut medizinischem Fachpersonal keine nachvollziehbare Ursache für das Ganze. Und es gibt auch keine klare Lösung für das Ganze. Aber die gute Inna war mutig genug, hat die Dame, von der wir hier sprechen, ich glaube, das war ja auch eine Freundin von ihr, oder? Wenn es mir jetzt nicht täuscht.
Ja, also eine Bekannte auf jeden Fall.
Bekannte. Ja. Die kannten sich übers Fitnessstudio.
Über die Arbeit.
Genau, über die Arbeit. Und ist dann mit uns in den Austausch gegangen, hat den ganzen Fall angegriffen. Mhm. Und um jetzt mal die Katze aus dem Sack zu lassen, die Inna hat diese Krankheit innerhalb von 60 Minuten gelöst.
Ja, und das ist unglaublich.
Und das glaubt uns hier jetzt natürlich keiner im Podcast, aber wir haben ein komplettes Interview dazu.
Ja.
Wir haben ein komplettes Interview mit der Inna, das werden wir hier auch wieder verlinken. Liebe Regie, genau jetzt, wo ich sage, bitte hier verlinken, dann kann man sich das nämlich anschauen. Grundsätzlich ist die Inna aber gar keine Superheldin, sondern das ist ein ganz normaler Mensch. Das war auch das erste Mal, dass sie mit so einem Fall zu tun hatte. Sie ist keine Expertin bei dem Thema Antidepressiva und Burnout.
Ja.
Ne? Hat es aber geschafft, dass die gute Frau ihre Antidepressiva vom einen auf den anderen Tag abgesetzt hat.
Mhm.
Und ich würde sagen, das war eine ganz, ganz emotionale Sache. Es war eine ganz mutige Entscheidung von der Inna, dass sie sich daran wagt. Ne?
Vollkommen. Also es war auch einer ihrer ersten Fälle.
Ja.
Kann ich mich daran erinnern. Sie war auch noch gar nicht lange in der Ausbildung. Also sie hat, glaube ich, innerhalb von 2 Wochen durchgepowert, um das alles hinzubekommen.
Ja.
Und dann direkt halt ihre Bekannte behandeln zu können oder es anwenden zu können. Und dass es dann so funktioniert, ist natürlich wunderbar.
Ja, es klingt zu gut, um wahr zu sein. Ne? Und an der Stelle muss man auch mal sagen, wir hätten das selber gar nicht erwartet.
Ja.
Weil am 1.2.24 haben wir den Mindset Coach offiziell veröffentlicht. Es gab zwar eine Version davor, die haben wir so ein bisschen geschult. Aber grundsätzlich, die komplette Ausbildung wurde am 1.2., also im Februar diesen Jahres, Standpunktaufnahme veröffentlicht. So. Ja. Und wir hatten die ersten Ergebnisse in 6 bis 8 Wochen erwartet. Kleine Ergebnisse, hey, mein Patient ist glücklicher, ihm geht's besser, das Leben ist leichter. Und ich glaube, nach Tag 17, also am 17. Februar oder so, haben wir die Meldung bekommen, meine Klientin nimmt kein Antidepressiva mehr. Und dann sind wir natürlich aufmerksam geworden und haben die innerhalb angeschrieben, was ist denn da passiert? Mhm. Ne? Gut, dann wollen wir mal rein in die Materie. Ganz grundsätzlich, Entschuldige Moritz, wenn das die erste Folge ist, die du siehst, bei Healing Humans arbeiten wir mit Bewegungstypen, Archetypen, also Bewegungen, die jeder Mensch können sollte, die deinen Alltag ermöglichen, die den Alltag deines Patienten ermöglichen, die Kniebeuge, um uns hinzusetzen, den Ausfallschritt, um Treppen steigen zu können, die Überkopfposition, um besser ins Regal greifen zu können oder um sich vor dem Säbelzahntiger zu retten, der einen verfolgt, ne, sich mal eben auf den Baum hochzuziehen, sondern anhand dieser Bewegungen verstehen wir, was in der extrazellulären Matrix von dir und deinem Patienten passiert. Und wir sehen nun mal die Lösung oder die Ursache von so vielen Krankheiten da draußen, also ich sage 99% aller Krankheiten, haben ihre Ursache im Zustand der Zellmatrix. Und es gibt aktuell kein gutes Gerät, um den Zustand der Zellmatrix in der Schulmedizin zu messen. Da peilen wir irgendwie dran vorbei. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, anhand von einfachen Bewegungen tiefe Interpretationen leisten zu können. So, das bedeutet, wir werden jetzt aufklären, was der Archetyp war, den die Inna identifiziert hat. Mhm. Also sie hat alle 8 Archetypen getestet, hat sich dann für einen entschieden. Und passend zu diesem Archetypen gab es dann eben auch eine myofasziale Kette, also eine Bindegewebskette, die aufgrund von einem emotionalen Ereignis, einem biochemischen oder einem physiologischen Ereignis eine negative Anpassung erfahren hat. So kommunizieren wir das. Das ist unser Wording. Ja. Da übergebe ich jetzt an den Moritz, was die Inna da festgestellt hat. Und die Regie wird dir schöne Bilder einblenden, dass du auch ganz genau verstehst, was der Moritz sagt. Ja.
Inna hat die Archetypen getestet mit ihrer Patientin und dann festgestellt, dass die enge Kniebeuge nicht richtig funktioniert hat. Aha. Für alle, die jetzt nicht wissen, was eine enge Kniebeuge ist, wenn man sich auf dem Boden bewegen will oder am Boden irgendwie arbeitet, also zum Beispiel auch bei der Gartenarbeit, dann muss man ja sehr viel buddeln und belastet auch mal ein Bein mehr. Das heißt, man sitzt im Endeffekt auf einem Fuß, während man etwas am Boden macht. Das wäre das Einfachste, um es darzustellen, was eine enge Kniebeuge bedeutet. Und Inna hat halt festgestellt bei ihrer Patientin, dass das gar nicht funktioniert hat. Nicht mal nur auf einem Bein, sondern mit beiden Beinen geschlossen, dass die Person da nicht runtergekommen ist.
Aber Moritz, ich habe so viele Fragen.
Ja.
Gibt es einen Unterschied zwischen einer engen und einer weiten Kniebeuge?
Ja, da gibt es schon einen Unterschied.
Und bei Healing Humans testen wir beides?
Ja.
Wir testen sowohl die normale Kniebeuge als auch die enge Kniebeuge.
Ja, da du auch da auf unterschiedliche Bindegewebsketten rückschließen kannst. Also wir testen einmal die breitere Stellung von der Kniebeuge. Die brauchst du auch eher zum Hinsetzen oder zum Aufstehen. Und dann auch die enge Kniebeuge, um eben auch zu testen, naja, wie ist dann auch diese einbeinige Belastung beziehungsweise mit engem Stand die Belastung und wie reagieren die Personen darauf?
Ich habe noch eine Frage, Moritz. Ja. Also ich kenne niemanden in der Gesellschaft, der noch eine enge Kniebeuge kann. Beide Füße ganz geschlossen, Ferse auf dem Boden und dann ganz nach unten sitzen. Das ist doch völlig normal, dass das keiner kann.
Ich kenne auch keinen mehr. Nein, es ist nicht mehr normal oder es ist nicht normal. Es ist natürlich so, wir haben die Messwerte ja da von über 10.000 Patienten- und Kundenprozessen. Und es ist ja 99% der Fälle, wie du schon sagst, so, dass es nicht funktioniert. Sollte aber nicht normal sein, weil wenn man sich zum Beispiel asiatische Regionen anschaut, dann sitzen sie den ganzen Tag so in der Position, egal ob die Füße jetzt eng stehen oder ob sie weit stehen. Es hat viel mehr damit zu tun, dass wir degenerieren, gerade in der westlichen Gesellschaft, den Stuhl nutzen, aber nicht mehr unseren Körper, so wie er eigentlich gebaut ist, oder halt im Garten arbeiten. Und dementsprechend degeneriert eben auch diese Bewegung und die Bindegewebsketten.
Das heißt, hier nochmal zusammengefasst, und es könnte auch ein cooles Reel werden, wenn du mit geschlossenen Füßen, Ferse auf dem Boden, nicht in der tiefen Kniebeuge sitzen kannst, dann ist es vielleicht gewöhnlich, aber es ist nicht normal. Es ist gewöhnlich, dass es in der Gesellschaft nicht mehr funktioniert, aber es ist nicht normal. Zurück zu Moritz. Welche Kette hat sie dadurch identifiziert?
Sie hat primär die Rechtslaterallinie auch identifiziert, also die Kette, die außen am Körper entlangläuft, also auf der rechten Außenseite. Das bedeutet, der seitliche Bauchmuskel, Rückenbereich, also Quadratus lumborum, seitliche Bauchmuskulatur, die seitliche Hüftmuskulatur und auch der seitliche Oberschenkel bis in den kleinen Zeh runter. Dadurch hat die Patientin auch die Seite anders belastet, also nach links mehr belastet als nach rechts. Und Inna ist dann auch noch auf die tiefliegende Frontallinie eingegangen, weil wir festgestellt haben, das ist die Kette, die vorne am Körper langläuft, auch die Organe alle versorgt, auch auf die Hirnfunktion mit Einfluss hat, was in dem Fall jetzt sehr interessant ist, dass die Knie auseinandergehen. Und wir haben festgestellt, wenn in der engen Kniebeuge, also da, wo die Füße zusammenstehen, du willst runtergehen und die Knie gehen auseinander, dass auch die tiefliegende Frontallinie dann mit betroffen ist.
Okay, gut.
Ja.
Dann haben wir quasi die Analyse schon mal im Sack. Mhm. Also wir wissen jetzt, welcher Archetyp ein Problem hat. Wir wissen auch, an welchen Ketten wir arbeiten sollten.
Ja.
Wie messen wir jetzt, ob das Ganze erfolgreich war? Was müsste sich verändern?
Das ist ja ganz einfach eigentlich, ne? Wir haben den Test der Archetypen. Mhm. Und das bedeutet, wenn wir eine Intervention beziehungsweise wenn wir die Kette öffnen oder Arbeit an der Kette vornehmen, dass dann der entsprechende Archetyp besser wird. Also, dass die Person sich besser bewegen kann.
Das heißt, wir testen die Archetypen immer vor der Intervention, nach der Intervention und haben somit ein ganz klares Feedback, nicht nur für den Therapeuten, sondern auch für den Patienten, ob sich denn was getan hat. So viele Menschen da draußen haben überhaupt keinen Bezug mehr zu ihrer Gesundheit und zu dem, was in ihrem Körper passiert. Das heißt, sie fühlen gar nicht richtig, ob sie gerade gesünder geworden sind oder nicht. Was absolut banal klingt, aber jeder Gesundheitsberufler kann das nachvollziehen. Und durch den Archetypentest haben wir ein direktes Feedback, nicht nur für den Therapeuten, sondern ebenso wichtig auch für den Patienten. Und der Patient ist gewillt, dass dieses Feedback besser wird. Also dass zum Beispiel die enge Kniebeuge besser wird. Und jetzt ist er motiviert, zu Hause zu arbeiten. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ne? Das macht das Ganze quasi anfassbar, was in der Zelle passiert. So, jetzt haben wir die enge Kniebeuge, wir haben die Laterallinie und die tiefliegende Frontallinie. Und jetzt geht es natürlich darum, dass wir bei Healing Humans ganzheitlich arbeiten. Und der Begriff Ganzheitlichkeit, der wird ja inflationär genutzt in unserer Branche. Aber grundlegend habe ich das Gefühl, dass das gar keiner so richtig anwenden kann und dass die meisten gar nicht wissen, was das tatsächlich bedeutet. Mhm. Wir haben zwar dieses biopsychosoziale Modell, daran hangen sich irgendwie alle entlang, aber wenn du dir das schon mal angeschaut hast, das ist ultra kompliziert. Wenn ich da drauf schaue, habe ich keine Ahnung, was ich zu tun habe. Und deswegen haben wir einfache und pragmatische Lösungen erstellt, weil Heilung und Gesundheit grundsätzlich auch einfach ist.
Definitiv.
Das ist nichts Kompliziertes.
Es versteht ja auch keiner, wenn du irgendwie also gerade bei diesem biopsychosozialen Modell, wenn du 200 verschiedene Punkte hast und die irgendwie durchgehen willst,
ja,
dann brauchst du halt ein System dazu.
Ja. So, was wir jetzt bei Healing Humans eben sehr gut verstehen, ist, wie wir anhand der Archetypen, die wir gerade besprochen haben, die Zellmatrix identifizieren. Und je nachdem, welcher Bereich der Zellmatrix, also je nachdem, welche Kette die größte Aufmerksamkeit bedarf, haben wir in den Bereichen Biomechanik, Biochemie, Biohacking oder Mindset passende Lösungsprotokolle aufgebaut. Das bedeutet, je nachdem, welche Kette, die wir anhand der Archetypen identifiziert haben, die größte Aufmerksamkeit bedarf, haben wir für alle drei Teilbereiche jeweils eine Lösungsstrategie, die standardisiert und die funktioniert bei, ich sag mal, 97% in der Gesellschaft unfassbar gut. Und auch wenn die Inna jetzt nur einen Teilbereich angewendet hat, auf dem wir jetzt intensiv eingehen, und ich meine, das ist ja auch ganz logisch, das Thema Mindset, ne? Depression und Mindset, so.
Definitiv.
Werden wir alle drei Teilbereiche erklären, um hier auch wieder einen multikomplementären Ansatz zu vermitteln. Mhm. Lieber Moritz, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Mhm. Thema Mindset, Mindset Coach.
Ja.
Was hat die gute Inna getan?
Grundlegend muss man vielleicht erstmal erklären beim Mindset Coach, dass wir anhand der Bewegung dann eben herausfinden können, was oberflächlich an Emotionen gespeichert ist oder wie die Person reagiert auf externe Trigger. Und dadurch schon mal sehr schnell auch feststellen können, wo oberflächlich das Problem liegt. Und bei ihr war es ja die enge Kniebeuge, die sie nicht hinbekommen hat. Und das ist bei uns damit verknüpft, auf das Gefühl zu haben, auf der Stelle zu treten oder keine Entscheidung so richtig treffen zu können. Und bezogen auf die Situation, in der sie war, passt es ja tatsächlich auch sehr gut. Also ja, hier schon mal eine ganz, ganz hohe Korrelation zwischen dem Archetypen und dem, was aktuell die Situation war bei ihr.
Das war eben der Punkt, ne, dass sie sich selbstständig gemacht hat, ja, als eigentliche Familienmutter, mhm, sich nicht mehr so um ihre Kinder kümmern konnte, ja, aufgrund von emotionaler Abgestumpftheit. Und sie stand quasi zwischen zwei Welten.
Mhm. Ja, definitiv. Genau.
Ja.
Und dann ist Inna ja tiefer drauf eingegangen, ne? Und ich glaube, heute darfst du sogar ein bisschen darüber berichten.
Ja.
Daher, wie ist der Prozess weitergegangen dann?
Ja, genau. Also grundlegend haben wir dann eben über die Dialogstherapie verstanden, dass diese Unsicherheit, dieses Stehen zwischen zwei Welten, mhm, bedingt war durch eine unterdrückte Uremotion. Ja. Vier Uremotionen, über die wir auch immer in unseren nicht nur Podcasts, sondern auch Webinaren sprechen. Ja. So, und darunter liegt die Trauer. Also die Trauer ist eine Uremotion, die Wut ist eine Uremotion. Mhm. Wir haben aber auch Instinkte wie die Aggression und die Sexualität. Und drei davon werden für normal in der Gesellschaft immer als negativ aufgefasst. Eine davon, die Trauer, die ist akzeptabel. Aber auch Aggression, Sexualität und Wut sind wichtig und essentiell dafür, dass wir als Mensch sind und dass unsere Art überlebt. Und somit brauchen wir Wut zum Beispiel für Veränderung, Sexualität brauchen wir für den Arterhalt und Aggression brauchen wir für den Selbsterhalt. Mhm. Und was bei der Klientin von der Inner unterdrückt war, und wir schauen uns gleich an, warum das so war, war die Aggression, also der Selbsterhalt. Und die Inner stand quasi aufgrund dessen, dass sie ihren eigenen Selbsterhalt nicht gewährleisten konnte oder nicht fördern konnte. Ne? Sie hatte ein Programm aufgespielt bekommen, wo auch immer das herkam, das ihr klargemacht hat, dein Leben stellst du zurück für das Wohl von anderen. Also dein Selbsterhalt wird zurückgestellt für das Wohl von anderen, vielleicht den Kindern unter Umständen. Das hat dazu geführt, dass sie zwischen zwei Welten stand. Meine Kinder und ich. Man kann das Ganze ja wundervoll einen, das funktioniert sehr, sehr gut. In ihrem Fall war die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, so schlimm für ihr Nervensystem, dass es massive negative Reaktionen in der Zellmatrix ergeben hat. Ja. Und im Nervensystem, ganz klar, logischerweise. Ja. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn man verstanden hat, hey, da kann oberflächlich jemand keine Entscheidungen treffen. Darunter ist eine unterdrückte Uremotion oder ein unterdrückter Instinkt, Aggression, Selbsterhalt. Woher kommt das Ganze dann?
Ja.
So, und diesmal dürfen wir darüber sprechen. Also grundlegend haben wir ein Trauma identifiziert und in diesem Trauma, beziehungsweise die Inner hat das Trauma identifiziert, in diesem Trauma war sie quasi als kleines Mädchen überfordert in einem dunklen Raum und sie durfte quasi aus diesem Raum nicht raus. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Und währenddessen war ihre Familie aber außerhalb des Raumes, was auch immer das war. Ne? Wir können das nicht ganz genau identifizieren. Das ist etwas, das hat eine Frau, die schon viele Jahre lebt, letztendlich mit der Therapeutin festgestellt. Die Familie war außerhalb des Raumes und hat ein tolles familiäres Leben gehabt. Sie musste leise sein, sie durfte nichts machen, sie durfte nichts sagen. Sie war in diesem dunklen Raum, sie war alleine, sie war überfordert. Und wusste nicht, ob sie jetzt das eine oder das andere tun sollte. Das war das, was die Inner gemeinsam dieses Bild, dieses traumatische Bild, das war das, was die gemeinsam identifiziert haben. Und sie konnten das dann auch wunderbar ummanifestieren. Wir haben ein Manifestationsprotokoll aufgebaut für den Mindset Coach. Funktioniert einwandfrei, egal ob man darin jetzt Experte ist oder nicht. Und in dieser Manifestation nimmt die Patientin quasi, das Kind, also ihr kindliches Dasein, und zieht sie aus dem Raum raus und erklärt ihr, dass sie da jetzt rauskommen soll, weil sie nicht alleine ist. So. Und der eine oder andere wird jetzt vielleicht hier sagen, oh ja, inneres Kindarbeit mitnichten. Das hat nichts mit dem inneren Kind zu tun. Das, was wir gerade erklärt haben, kann ein Trauma von vor vielen Generationen sein. Es kann auch sein, dass das die Klientin von der Inner gar nicht selbst erlebt hat. Es kann sein, dass die Klientin von der Inner etwas ganz anderes gesehen hätte. Es muss nicht das innere Kind sein. Die Autorin und die Literatur, die dahinter ist, die ist sehr effektiv, aber deckt bei weitem nicht das ab, was wir alles in der deutschen Gesellschaft erlebt haben. So. Und das Wundervolle in diesem Beispiel ist, dass das Ganze eine einzige Sitzung gebraucht hat.
Ja, unglaublich.
Also das hat sie genau ein einziges Mal gemacht. Die Frau hat Antidepressiva genommen und das, was wir gerade erklärt haben, hat sie genau ein einziges Mal gemacht. Archetypen getestet, oberflächliche Emotionen identifiziert, Uremotionen identifiziert, Trauma identifiziert, Trauma ummanifestiert, Antidepressiva abgesetzt.
Ja.
Das ist krass.
Das ist unglaublich.
Ja.
Was genau kann man sich denn unter dieser Manifestation vorstellen, wenn es jetzt nicht innere Kindarbeit ist?
Ja, jetzt machst du eine weitere Podcast-Folge auf. Also grundlegend, kurz zusammengefasst, müssen wir hier in die Quantenphysik eintauchen und uns mal zu Güte führen, dass alles um uns herum immer Quanteninformationsfelder sind. Also du, ich, die Tine, die hinter der Kamera sitzt, hinter den Kameras. Und diese Quanteninformationsfelder sind manipulierbar und beeinflussbar, positiv als auch negativ, durch Frequenzen. Und diese Frequenzen sind messbar.
also wie Infrarot oder Röntgenstrahlung. Die sind messbar tatsächlich, es ist Physik. Und vielleicht hast du zu Hause schon mal festgestellt, du bist auf einer Party, 5 Personen in einem Raum, allen geht's gut. Ein Miesepeter kommt rein, unterhält sich nicht mit euch, aber zieht euch irgendwie komplett runter. Der sagt nichts, der tut nichts, steht einfach in der Ecke, aber irgendwie ist die Stimmung jetzt schlecht. So, das ist die Macht der Frequenzen. Und diese Frequenzen wiederum sind erzeugbar oder manipulierbar durch die Emotionen, die wir fühlen. So, und wenn wir jetzt grundlegend durch eine Long-Term-Programmierung, also durch eine traumatische Erziehung, wie das vielleicht bei der Klientin von der Inner passiert sein könnte, immer in einer emotionalen Abwärtsspirale sind, dann erzeugen wir natürlich auch Frequenzen und Quanteninformationsfelder um uns herum, die niederfrequent sind, also negativ gepolt sind. Ja. Und bei diesem Manifestationsprotokoll schaffen wir es, egal wie traumatisch das Ereignis war, und wir sprechen ja auch vom Missbrauch, dass das Nervensystem anders über das Ereignis fühlt. Und da geht es nicht darum, dass man das ungeschehen macht. Das ist nämlich absolut unmöglich, einen Missbrauchsfall ungeschehen zu machen und den zu vergessen. Das ist auch kompletter Bullshit. Ja. Es geht einfach darum, dass das Nervensystem anders über diese Situation fühlt. Ja. Und das wiederum führt dazu, dass die Frequenzen, die man erzeugt, die Quanteninformationsfelder in der Umgebung anders gestalten. Und jetzt gestaltet sich das ganze Leben anders und man fängt an, Möglichkeiten und Situationen anders wahrzunehmen als vorher. Man muss es nach wie vor tun. Man muss diese Situationen nach wie vor wahrnehmen. Also man muss nach wie vor proaktiv sein. Das ist keine Zauberei, aber es funktioniert.
Ja, es funktioniert sehr gut, wie man sieht.
Ja.
Und ja, ist unglaublich, was da alles passieren kann und was wir schon für Erfahrungen damit gemacht haben.
Ja, ja.
Also auch wie sich der Körper verändert, wie sich die Körperhaltung verändern, der ganze Stoffwechsel.
Ja. Ja, es ist unglaublich. Somit beziffern wir ja auch immer ganz klar, das Treeforce ist eine Drei-Drittel-Methode. Also jeder Anteil sorgt für sein Drittel an Heilung. Aber das Thema Mindset hat die oberste Hierarchie. Sobald wir eine negative Long-Term-Programmierung haben, können wir uns in den Körper schmeißen, was wir wollen. Omega-3, D3 etc. Omega-3, D3, Verzeihung. Das Ganze wird leider nicht ankommen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wie funktioniert das, Mo? Du hast eine weitere Studie vorbereitet.
Ja, exakt. Da ging es darum, dass man sich mal angeschaut hat bei Krankenschwestern. Also auch eine Zielgruppe, die sehr, sehr gestresst ist, also ja, sehr, sehr hohe Stressbelastung hat. Was man dann tun kann, und es ging halt um dieses Mindfulness-Training, also ja, Stressregulation, Meditation, Yoga wird damit eingesetzt und die haben sich dann mal angeschaut. Die Interventionen waren ungefähr 8 Wochen lang bis zu 12 Wochen, wie effektiv das Ganze dann ist. Es gab dann verschiedene Prozesse von 2,5 Stunden in der Woche mit einem Retreat zwischendurch bis hin zu, dass man es selbst einfach die ganze Zeit gemacht hat, dann auch über einen längeren Zeitraum. Und das war erstmal effektiv, also es hat schon geholfen, ungefähr 30-90% besser als in der Kontrollgruppe, was ja erstmal super ist. Das Problem war aber, und da geht es hier die Studie auch drauf ein, dass sie dann mal geguckt haben, wie effektiv ist es denn noch, wenn man nach einem Jahr mal schaut oder nach einem längeren Zeitraum, wie es den Leuten hilft. Und da war es tatsächlich so, dass es nur 12,8% auch langfristig durchgezogen haben, der Leute, die es gemacht haben. Also es gibt schon diese Methoden helfen, die eingesetzt werden, aber sie brauchen einen relativ langen Zeitraum und vor allem langfristig scheint die Effektivität nicht so hoch zu sein, weil gerade auch Krankenschwestern haben ja immer noch Stressbelastung und die dann wieder zurückgefallen sind. Und das hat man hier ja studienübergreifend dann einfach gesehen in den Follow-ups, beziehungsweise auch wie hoch die Ausfallrate war, also wie viele Leute das tatsächlich dann auch durchgeführt haben, das Ganze.
Okay, das heißt, wir haben eine Studie, aber die ist nicht, also sie ist negativ aussagekräftig.
Naja, sie ist erstmal positiv aussagekräftig, indem dass es funktioniert.
Gut, okay.
Mit Mindfulness Training, aber es ist nicht so, dass dadurch langfristig Ergebnisse geschaffen werden.
Ja, so meinte ich.
Das ist die Problematik, definitiv.
Okay. Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir machen mit dem zweiten Teil des Treeforce weiter.
Ja. Auf jeden Fall.
Und wir schauen uns an, wie man auf biomechanischer Ebene gegen Depressionen anarbeiten kann. Das Interessante jetzt bei der Case Study war, dass die Inner, das was ich gleich erkläre, nur noch im Anschluss der Session kurz angedeutet hat. Meines Erachtens auch für den Kundenkurs freigeschaltet hat, den wir haben, sodass die Klientin in dem Fall, Verzeihung, zu Hause alleine selbstständig arbeiten kann. Aber grundsätzlich geht es darum, dass wir auf biomechanischer Ebene gegen Depressionen gegen Burnouts sehr gut über die Atemregulation angehen.
Ja.
Und das ist jetzt auch kein Geheimnis, ne? Also es gibt einen großen Teil in der Gesellschaft, der damit arbeitet. Mhm. In unserem Fall müssen wir uns die Frage stellen, wenn das so einfach ist, warum funktioniert das nicht?
Ja.
Ja, und das hat meistens damit zu tun, weil atmen kann jeder, das hat meistens damit zu tun, dass die Gesellschaft falsch atmet.
Mhm.
Das heißt, wenn man nicht direkt in einem Atemretreat sitzt, wo jemand drinsteht, der biomechanisches Verständnis hat, warum jemand das Zwerchfell nicht ansteuern kann,
ja,
dann hilft das Atmen auch nicht so viel.
Mhm.
Sobald ich nämlich über Brust oder nur Atemhilfsmuskulatur arbeite, ist die Atmung sehr sympathisch und nicht parasympathisch.
Exakt.
Und das grundlegende Problem, was wir hier feststellen, und das passt eben auch sehr gut zu dem, was die Inna im Archetypentest erklärt hat, ist, dass sobald jemand einen Hypertonus in einer Laterallinie hat, der Hypertonus in den Laterallinien ist meistens bedingt durch eine hohe emotionale Abhängigkeit gegenüber von jemandem oder einen sehr hohen persönlichen Selbstanspruch. Ich finde es, by the way, super lustig, dass ich dem Moritz hier alles erkläre, obwohl er das schon weiß. Aber wir machen das für euch. Er schaut mich immer an und sagt, ja, so ist es, ich weiß es. So, und in dem Moment, wo wir einen Hypertonus in einer Laterallinie haben, ich glaube, die Regie wird das sehr gut bildlich darstellen können, führt das dazu, dass wir eine Instabilität in der Hüfte bekommen. Und wenn wir jetzt starke Stabilisatoren auf der Gegenseite haben, also linke Laterallinie Hypertonus, rechte Seite der Hüfte hat starke Stabilisatoren, würde das Ganze noch in Ordnung sein. Und eine Muskulatur oder eine Faszie wie das Zwerchfell hätte wenig Stabilisationsarbeit, um den Rumpf zu stabilisieren. So, wenn wir aber sehr schwache Stabilisatoren in der Hüfte haben, so ist es für normal in der Gesellschaft, die Gesellschaft ist degeneriert, dann übernehmen Muskelstrukturen, die eigentlich keine Stabilitätsarbeit haben, im herkömmlichen Sinne, die Stabilität im Rumpf. Und jetzt wird es problematisch, weil wenn das Zwerchfell als die Struktur, die hauptsächlich für die Atmung im Körper verantwortlich ist, anfängt, den Rumpf zu stabilisieren, bedeutet quasi festhängt in der Tätigkeit, ich kann den Bizeps weder beugen noch strecken, naja, dann können wir nicht atmen.
Ja.
Und das ist etwas, das habe ich in meinem eigenen Körper über 4 Jahre erfahren. Da weiß ich 100% über alles Bescheid. Gerne in die Kommentare, wenn ihr dazu Fragen habt. Und jetzt können wir jemanden, der depressiv ist oder einen Burnout erleidet, erklären, hey, atme. Und der hat überhaupt keine Chance, dass das Ganze parasympathisch auf den Körper wirkt.
Ja.
Er kriegt eher vielleicht noch Panik, weil er merkt, er hat keine volle Atemkapazität.
Ja.
Das ist das, was ich erlebt habe.
Ich war live dabei bei dir.
Du warst live dabei, genau. So, und in dem Fall müssen wir jetzt natürlich was tun, Mo. Erklär uns das doch mal.
Ja, grundlegend hat Inna dann ja festgestellt, welche Ketten, Bindegewebsketten betroffen sind. Diese geöffnet, also das hatten wir vorhin angesprochen, die Außenseite, die Rechtslaterallinie, was auch die Atemhilfsmuskulatur dann unterstützt, als auch die tiefliegende Frontallinie, die direkt mit dem Zwerchfell verbunden ist. Also wirklich eine tiefgreifende Kette im Körper, die direkt dazu Anbindung hat. Aber das Entscheidende, was sie dann eigentlich getan hat, war die sogenannte Healing Human Zwerchfell-Reanimation. Also wirklich die Wiederbelebung des Zwerchfells in dem Fall. Und das hat sie sehr erfolgreich angewandt, indem sie bei der Patientin dann auch ihr das nur kurz gezeigt hat und sie das dann wieder ansteuern konnte. Und das ist ja auch der entscheidende Schritt. Also bei der Atmung oder auch Atemtechniken geht es ja darum, über das Zwerchfell vor allem auf den Vagusnerv direkt zu drücken. Also wenn sich das Zwerchfell richtig bewegt, drückt es auf den Vagusnerv, dann beruhigt sich der gesamte Organismus, das Nervensystem und darum können wir entspannen. Und dementsprechend das Zwerchfell, die Zwerchfell-Reanimation, das Wichtigste in dem Fall, Treatment und ganz einfach und schnell angewandt, um der Patientin zu helfen mit dem Burnout.
Wundervoll.
Ja,
ja, wir haben auch spezifisch dazu einen Minikurs bei uns in der Academy, ne, weil das Thema Atmung einfach eine riesen Rolle spielt.
Ja.
Aber die Inna hat es sehr schön umgesetzt. Und was sie jetzt kaum umgesetzt hat oder nur zu einem kleinen Teil, wie wir gleich feststellen können, weil wir auf Biohacking-Ebene können wir massiv viel gegen das Thema Depressionen tun oder gegen Burnout tun, ist das Thema Biohacking. Um mich zu wiederholen. Und da übergebe ich voll an dich.
Ja.
Erzähl mal, was hat die Inna getan? Warum hat sie das getan? Und was hätte man noch alles tun können?
Ja. Inna hat das ganz, ganz pragmatisch gemacht, was aber auch super war, gerade in der Anwendung von Biohacking und dem Treeforce, nämlich unser Kaltduschen-Protokoll angewendet. Für alle, die nicht wissen, was das ist, du hast es wunderbar erklärt, wie man richtig kalt duscht. Das heißt, dass man sich im Endeffekt unter die kalte Dusche stellt für 3 bis 5 Minuten. Man kann auch die Atmung dazu nutzen und so dann lernt, Stress zu regulieren, als auch sich die Kälte zunutze macht, weil Kälteexposition der einfachste Biohack, weil Kneipp hat das vor 500 Jahren, 600 Jahren, glaube ich, schon angewandt, ja, gegen Menschen mit Depressionen, also nichts anderes.
Für Menschen.
Für Menschen, exakt. Dass die kalte Fußbäder gemacht haben oder einfach in die Kälte gegangen sind und dann haben sie festgestellt, naja, es wird besser. Warum wird es besser? Die Kälte sorgt dafür, dass Neurotransmitter gebildet werden müssen, die ja zu wenig vorhanden sind meistens in Menschen mit psychischen Belastungen oder auch Burnout. Und dass der Körper ganz normal selbst regulieren kann, mehr Dopamin, mehr Serotonin, mehr Adrenalin zu produzieren. Und wir dementsprechend dann auch keine Serotonin-Wiederaufnahmehemmer oder Dopamin-Wiederaufnahmehemmer brauchen, die das Ganze medikamentös künstlich erhöhen würden. Darum, Kälte hat immer am einfachsten angewandt, kann jetzt auch langsam wieder jeder machen. Wird jetzt wieder kälter und da würde ich auch jedem empfehlen, das Kaltduschenprotokoll oder auch Eisbaden zu gehen.
Ja. Das hat Inna empfohlen?
Das hat Inna empfohlen, das war's.
Stark.
Aber man kann natürlich noch ein paar andere Sachen machen. Es geht ja grundlegend darum, bei Burnout, dass die Nebennierenachse meistens sehr stark belastet ist und dadurch durch diese hohe Stressregulation dann eben auch die Neurotransmitter, wie gerade erklärt, gar nicht mehr produziert werden können. Also wenn wir da keine Hormone mehr produzieren können, dann wird es auch schwierig, die Neurotransmitter zu produzieren, beziehungsweise der Cortisolspiegel ist viel zu hoch. Und da müssen wir jetzt schauen, was können wir tun, damit sich das System mehr entspannt und vor allem auch weniger Entzündungen da sind. Weil zu viel Cortisol zu lange sorgt dafür, dass wir mehr Entzündungen tatsächlich bekommen. Dementsprechend, das müssen wir regulieren. Und da hilft es natürlich, allen voran erstmal Bewegung und Sport bzw. Krafttraining zu machen, beziehungsweise sich auch zu erden. Also den Körper in Bewegung zu bringen, ist mit die beste Stressreduktion, Cortisolreduktion und sorgt auch dafür, dass neue Neuronen gebildet werden können, also BDNF steigt, Brain-Derived Neurotrophic Factor. Also es ist wie immer gar nicht so schwer. Es ist Sport, es ist Bewegung, es ist Erdung und da natürlich auch darauf achten, ich würde jetzt niemandem empfehlen, der einen Burnout hat oder Depressionen, jetzt 6-mal die Woche für 3 Stunden zu trainieren. Also da auch den gesunden Menschenverstand einschalten, ne? In dem Rahmen, dass es einem gut tut und man danach möglichst mehr Energie hat als vorher. Das wäre bei dem Patienten erstmal genau das Richtige. Alles andere kann man später aufbauen. In der Ernährung natürlich genauso. Entzündungsreduktion, ich glaube, ich sage es in jeder Folge. Aber Reizstoffe wie Pflanzenöle, Zucker, Alkohol, Getreide, das sollte aber weggelassen werden.
Moritz, was ist mit Olivenöl?
Olivenöl ist super. Wir hatten das neulich im Webinar, das stimmt. Olivenöl natürlich super. Es geht primär um Raps und Sonnenblumenöl und hochprozessierte Pflanzenfette. Also die entweder in Plastikflaschen gelagert werden oder die halt schon lange stehen oder schon erhitzt wurden. Mhm. Und Fasten kann halt auch die Energieproduktion in dem Sinne erhöhen, dass es ähnlich wie Kaltduschen oder Sport die Mitochondrien, also die Energiekraftwerke, erhöht oder die Anzahl derer. Und wenn wir mehr Energie im Körper haben, dann haben wir natürlich auch weniger Depressionen. Also wenn ich mich energetisch fühle den ganzen Tag und Power für alles habe, dann wird es schwierig, keinen Antrieb zu haben.
Exakt.
Auf biochemischer Ebene. Und da kann man natürlich auch mit Nährstoffen unterstützen. Das Einfachste ist tatsächlich ein gutes Multivitamin, weil das im Endeffekt alles drin hat, was es braucht, um Mitochondrienfunktionen zu verbessern. Also B-Vitamine, Zink, Eisen, Selen, Q10, Magnesium. Und das ist die einfachste Form, das Ganze zu unterstützen.
Okay.
Ja, und das wäre es eigentlich schon. Omega-3, Vitamin D3 hast du schon angesprochen. Das haben wir, glaube ich, auch in jeder Folge. Das ist tatsächlich wichtig zur Entzündungsregulation für die Nervenzellen. Und ja, das war es eigentlich.
ist auch mehr als genug.
Ja.
Dann zusammengefasst haben wir also über den Mindset Coach das Trauma identifiziert und gelöst, was in der Kindheit entstanden ist und letztendlich dann durch einen externen Trigger, also durch die angehende Selbstständigkeit, wieder zu einem Auslöser geführt hat.
Mhm.
Auf der Ebene der Biomechanik arbeiten wir insbesondere daran, dass der Klient richtig atmen kann und dann eben auch über die Zwerchfellatmung einen parasympathischen Zustand erzeugt, also das Nervensystem reguliert. Ja, beim Thema Biohacking zusammengefasst, Kälteexposition, D3, Omega-3, Bewegung und Multivitamin.
Ja, exakt.
Wunderbar, vielen Dank. Ja, was ist da jetzt letztendlich draus geworden? Das ist ja immer das Interessante.
Mhm.
Also immer, wenn wir diese Podcast-Folgen abhalten, dann wollen wir das aktuelle Update von dem Therapeuten und der, in dem Fall der Klientin. Und ja, der Klientin geht es wirklich sehr, sehr gut. Die ist komplett aus ihrer Depression raus, die hat alles unter einen Hut gebracht, die hat sich jetzt auch noch eine Assistentin geholt, die sie in der Arbeit unterstützt, weil die Selbstständigkeit einfach gut lief und weil sie festgestellt hat, mit der Assistentin bringt sie mehr Zeit für ihre Familie auf, Das heißt, sie kann ihre Arbeit ohne Druck, ohne Stress, ohne emotionales Abstumpfen ausüben und sie spürt wieder mehr Freude, mehr Leichtigkeit in ihrem Leben. Und dann würde ich euch zum Schluss gerne noch eine Original-WhatsApp-Nachricht von der Klientin von der Inna vortragen. Das war ungefähr 6 Tage nach dem Therapietermin und die würde ich jetzt einfach hier vorlesen. Also das ist die Nachricht, die die Inna quasi bekommen hat. Was nach unserer ersten Sitzung passiert ist, ist für mich unerklärlich. Schon während der Therapiestunde habe ich gemerkt, dass sich etwas verändert. Am nächsten Tag habe ich gelacht und gleichzeitig konnte ich weinen. Mir ging es so gut. Jetzt sind 6 Tage vergangen und ich stehe mit guter Laune auf. Mein Tag ist viel entspannter. Ich lebe wieder. Ich kann es nicht beschreiben, aber es ist gut. An dem Ort, an dem ich in den letzten Monaten war, möchte ich nicht mehr sein. Antidepressiva brauche ich erstmal nicht. Ich brauche dich und deine Therapie. Danke dafür, dass du mich unterstützt. Ja. Und was kann man dazu jetzt mehr sagen? Na, ich mache hier einen Punkt. Wenn ihr die Inna braucht, schaut bitte in die Shownotes, da könnt ihr die Inna erreichen. Und des Weiteren war auch das wieder eine ganz, ganz spannende Folge, finde ich, in der wir nahebringen konnten, wie einfach es eigentlich ist, mit depressiven Zuständen umzugehen. Grundlegend geht es um eine Programmierung. Die Programmierung ist bedingt durch ein Trauma in deiner Vergangenheit, in der Vergangenheit deiner Patienten. Und wenn dich das Thema interessiert, wenn dich einer dieser 3 Ausbildungspfade interessiert, also der Healing Humans Therapeut, der Healing Humans Mindset Coach, der Healing Humans Biohacking Coach, melde dich gerne bei uns. Wir beißen nicht. Du merkst, das sind hier alles echte Ergebnisse. Und meine Berater werden dir ausführlich erklären, welcher der 3 Ausbildungspfade jetzt der nächstbeste für dich ist. In der nächsten Folge geht es um das Thema Parkinson von dem guten Christopher. Also, der Therapeut heißt Christopher. Der Patient hatte Parkinson. Hat immer noch.
Ja, aber es
ist sehr viel besser geworden. Also sei gespannt, abonniere den Channel, ne? Mach die Glocke an. Ich glaube, dann kriegst du eine E-Mail, wenn wir eine neue Folge hochladen. Und ansonsten übergebe ich das Schlusswort an den Moritz.
Ja, ich glaube, ich habe da auch nicht mehr viel zu ergänzen. Ich glaube, als Therapeut arbeitet man auch dafür, dass es sehr, sehr schön, wenn die Arbeit so gewürdigt wird, wie mit so einer Nachricht. Und genau darum geht es, ne? So eine Patientenprozesse zu haben.
Exakt.
Und ja, dass alle Seiten damit zufrieden und glücklich sind.
Korrekt. Ja, Erfolgserlebnisse mit Healing Humans. Bis zum nächsten Mal.